gehört habe, dachte ich so, also er könnte auch von einem Gottesdienst erzählen, ne? Also ich hatte heute auch schon zwei kurze kleine Gebetsgemeinschaften. Es kommt vor, dass man mit Leuten betet, manchmal auch mit Nichtchristen. Manchmal beten Leute sogar zurück. Sonntag für Sonntag, das ist doch der Hammer, ne? Das ist der Hammer, dass das geht. Okay, so, das war jetzt nur Werbung für den Gottesdienst. Ich möchte euch mit reinnehmen in eine Geschichte, die viele kennen. Also an dieser Stelle muss man wirklich mal sagen, die viele kennen. Normalerweise bemühe ich mich immer so ein bisschen nicht zu sagen, kennen wir ja alle oder kennen die meisten, weil erfahrungsgemäß die Bibelkenntnis in unserer Gesellschaft nicht ganz so tief und breit ist, wie man sich das als Christ vielleicht manchmal vorstellt und wünscht. Und auch in der Breite dessen, was wir so als Gemeinde leben, ist das ja sehr unterschiedlich. Manche von uns haben Zugang zur Bibel, manche von uns tun sich schwer. Aber so ist das. Ich möchte mit euch rein in die Geschichte von David und Goliath. Also das ist eine von den wenigen Geschichten, wo man auch bei Nichtchristen manchmal anknüpfen kann. Und zumindest haben die so eine grobe Ahnung, worum es da irgendwie gehen könnte. Ich erzähle euch ein bisschen was. Also ich lese die nicht vor, sondern werde nur so ein paar Verse daraus nehmen. Ich erzähle euch ein bisschen was und möchte euch da einfach mit reinnehmen. Also die Geschichte ist verhältnismäßig einfach. David, der jüngste Spross einer größeren Familie, ist Hofsänger, muss man sagen, bei Saul. Das ist seine Position zum Anfang dieser Geschichte. Er kann gut mit der Harfe, also er kann gut mit der Gitarre. Und wenn er spielt, dann geht es Saul besser. Dann weicht der böse Geist, der Saul quält. Da, so heißt es da. Und in seiner Freizeit, oder das weiß man nicht so genau, was Freizeit und Beruf ist, ist er zu Hause Hirte. Also er wechselt immer mal wieder. Zwischendurch ist er bei der Herde, zwischendurch ist er am Königshof. Und er wird vorgestellt, als er reingeht in diese ganze Situation mit der Harfe, wird er vorgestellt als einer, der kämpfen kann. Ich hatte früher auch von Kinderbibeln so ein bisschen getriggert, die Vorstellung, dass David so ein 13-jähriger Knirps war. Darf ich mal Knirps sagen bei 13? So, ne? Also heute geht es mir anders. Heute denke ich, David sah wahrscheinlich ungefähr so aus wie Nils. Magst du mal bitte einmal aufstehen? Okay, gut. Na? Also, weil später heißt es mal, dass er von Saul, von dem Goliath, den er erschlagen hat, und Goliath war ein richtiger Riese, so einen haben wir nicht hier zum Aufstehen, vom Goliath, den er erschlagen hat, hat er später das Schwert genommen. Das wurde später das Schwert des David. Und er wird nicht von einem 3-Meter-Typen das Schwert genommen haben und damit gekämpft haben, wenn er nicht selber auch ein gewisses Tier gewesen ist. Aber er war, so wie Nils, nicht kampferprobt. Er war nicht trainiert. Er hatte nicht monatelang sich durch irgendwelche Schlammlöcher gerobbt und merkwürdige Trinkrituale durchgeführt, sondern er war Hirte und hat auf seiner Gitarre gespielt. Und dann kommt der Tag, wo er von seinem Vater gebeten wird, zu seinen Brüdern zu gehen, dem was zu bringen. Aber eigentlich geht es darum, zu dem Hauptmann der Brüder zu gehen, dem was zu essen zu geben und zu fragen, wie es denn so läuft. Eigentlich geht es hier um Bestechungsübergabe. Ja? Weil natürlich gibt es verschiedene Situationen, manche sind gefährlich, manche sind nicht so gefährlich. Wenn der Hauptmann also in Zukunft weiterhin leckere Sachen zu essen haben möchte, dann sollte er seine Söhne vielleicht nicht in der ersten Reihe einsetzen. Das ist, glaube ich, der Hintergrund dieser Geschichte. Und er kommt dann dahin und findet sich in einer Situation wieder, wo sich zwei Fronten gegenüberstehen. Und da müssen wir so ein bisschen umdenken, weil wenn wir Front hören, dann ist das eher sozusagen ein Flakfeuer in weiter Ferne. Sehr, sehr beängstigend, weil man weiß, was das heißen kann. Aber Front hieß in der damaligen Zeit, dass man so weit weg war, dass man, das wird hier deutlich in der Geschichte, einander hören kann. Zumindest wenn einer laut genug ist. Und man sollte auch die Augen aufhaben, ob nicht doch mal zwischendurch ein Speer rüberkommt. Die haben damals mit Wurfspießen gearbeitet, aber noch nicht mit diesen Verlängerungen. Also es gibt diese Wurfspießgeschichten, die haben dann später alles so ein bisschen verändert. Die Römer haben das zum Beispiel gemacht. dass man dann mit so einer Verlängerung gearbeitet hat, das waren dann so Entfernungen, da konntest du dann nicht mehr so dicht beieinander stehen, dass du dich hören konntest. Also musst du ein bisschen vorstellen, da hinten, wo Daniela sitzt, ne, da wo Daniela sitzt, ne, da ist so die Front und ich bin die andere Front. So ungefähr muss man sich das vorstellen, ne, vielleicht noch ein bisschen weiter weg, aber nicht so wahnsinnig viel weiter. Also man konnte den anderen erkennen und so, ne, das hat was sehr Konkretes, vorsichtig formuliert. Dazwischen ging es runter. Also die waren erhöht und es war klar, derjenige, der den ersten Schritt macht, der würde von unten nach oben kämpfen müssen. Man hat sich schon bewusst so aufgebaut. Keiner hatte so richtig Lust, den Kampf zu eröffnen. Und dann passiert das, was Tag für Tag für Tag passiert. Nämlich Goliath tritt auf. Goliath mit seinem Waffenträger. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie einen Boxer, der reinkommt vor einem WM-Kampf und dann gibt es so die Typen, die mit diesen Gürteln davor weglaufen. So war das bei diesen Waffenträgern auch. Die hatten tatsächlich, haben die Waffen getragen, Schilder getragen, damit eben der Typ möglichst beeindruckend aussieht. Ne, der ist irgendwie so ein halbes Wrestling-Monster gewesen. Er hat natürlich eine Waffe in der Hand gehabt, aber eben nur eine. Konnte aber im Bedarfsfall nach hinten greifen, wo sein Waffenträger war, der ihm dann andere Sachen gegeben hätte, um nochmal irgendwie andere Sachen zu machen. David bekommt das mit und hört das Gemurmel in der Menge. Und das Gemurmel in der Menge sagt, oh, ich habe Angst. Und das Gemurmel in der Menge sagt, wer den da erschlägt, bekommt die Tochter des Königs. Das ist ein guter Deal in der damaligen Zeit. Und er kriegt das mit, redet mit den Leuten, hört da was und er macht das ganz schlau. Er fragt dann nochmal andere, weil nur weil man irgendein Gerücht hört, muss das ja nicht heißen, dass es stimmt. Also er fragt hier nochmal und da nochmal und da nochmal und vergewissert sich, dass das alles so stimmt. Und die Leute kriegen das mit, dass dieser David die ganze Zeit fragt. Seine Brüder finden das übrigens mega ätzend. Ja, für seine Brüder ist klar, dass der sich nur wichtig machen will. Also die haben ihren kleinen Bruder geliebt, wie man kleine Brüder halt so liebt. Und dann geht dieses ganze Gerede rum und Saul hört davon. Saul holt David zu sich und dann entspinnt sich ein Gespräch zwischen den beiden, das letztlich damit endet, dass David tatsächlich in den Kampf gegen Goliath darf. Und ich möchte euch reinnehmen in dieses Gespräch erstmal. Und zwar ist es so, dass Saul ihn sich anguckt und sagt, na, du bist ja noch ein Kind. Darf man so sagen, ne? Also, so, ne? Also ne, bist ja noch ein Kind, ne? dich schicke ich da nicht hin, der ist ein erfahrener Kriegsmann. Ne? Und dann antwortete er ihm, mein König, sagt David, als ich die Schafe meines Vaters hütete, kam es vor, dass ein Löwe oder Bär sich ein Tier von der Herde holen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und rettete das Opfer aus seinem Rachen. Wenn er sich wehrte und mich angriff, packte ich ihn an der Mähne und schlug ihn tot. Also ihr versteht, also früher dachte ich ihm wirklich ein 13-jähriger Knirps, also das glaube ich heute nicht mehr. Ja, also weil auch ein Löwe ist ein Löwe und ein Bär ist ein Bär und da brauchst du schon irgendwie auch eine gewisse physische Präsenz, vorsichtig formuliert, um einen Löwen irgendwie zu kriegen, irgendwie so, ne? Und das Erste, was ich euch mitgeben will, ist, offensichtlich hat David was gelernt. Wenn wir als Christen unterwegs sind, im Leben unterwegs sind, dann hoffe ich, dass wir irgendwas gelernt haben. David steht nicht einfach hier in der Reihe der Angreifer und überlegt sich, was ist gerade los, sondern David hat Erfahrungen gemacht, wie man mit so Rüpeln umgeht, also in diesem Fall eben mit Bären und Löwen, und wendet das jetzt sozusagen, geht in die nächste Stufe und sagt, naja, also das ist ja nur eine Stufe mehr, das ist ja nur ein Goliath. Er hat irgendwie was gelernt. Hoffentlich haben wir an unserem Weg mit Gott irgendwann Dinge gelernt, kleine Erfahrungen gemacht, mittelgroße Erfahrungen gemacht. Und dann geht es weiter, Vers 36, 37, mit Löwen und Bären bin ich fertig geworden. Diesem unbeschnittenen Philister, das wäre so unsere Formulierung für gottlos, diesem gottlosen Philister soll es nicht besser ergehen. Er wird dafür büßen, dass er das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Der Herr, der mich vor den Krallen der Löwen und Bären geschützt, er wird mich auch vor diesem Philister beschützen, vor diesem Typen. Er hat was gelernt und er hat das Gelernte, die Erfahrung, die er gemacht hat, verknüpft mit Gott. Er hätte ja auch sagen können, ich habe Löwen und Bären erschlagen und das habe ich gelernt, wie man das macht. Aber er sagte, ich habe mit Löwen und Bären gekämpft und so bin ich mit ihnen umgegangen und Gott hat mich beschützt. Für manche von uns ist das ja ein ganz wichtiger Schritt, dass wir irgendwann merken, das, was wir können, können wir, weil Gott uns befähigt hat. Denn viele von uns müssen ja auf dem Weg irgendwie auch lernen, zu merken, all das, was mir so in die Wiege gelegt ist, ist mir von jemand in die Wiege gelegt worden. All das, was ich mir erarbeitet habe, habe ich mir erarbeitet unter der schützenden Hand eines Gottes, der auf mich aufgepasst hat. Wir müssen ja nicht so weit nach rechts und links gucken, um zu sehen, es gibt ganz andere Biografien, in denen ich das nie hätte erfahren können und nie hätte lernen können und nie so hätte einordnen können. Also er ist in der Lage, das, was er gelernt hat, erfahren hat, das, was ihm an Kraft zugewachsen ist, einzuordnen und zu sagen, das kann ich, weil Gott mich dazu befähigt. Weil Gott mir eine Tür geöffnet hat, weil Gott dabei war. Okay, also Saul lässt ihn kämpfen. Und dann gibt es diese Situation, Vers 38 und 39, er gab ihm seine eigene Rüstung, zog ihm den Brustpanzer an und setzte ihm den bronzenen Helm auf. Ich kenne so eine Kinderbibel, da wird das so gezeigt, wie dieser kleine David so in dieser Rüstung versinkt. Ja, also der Helm so halb über dem Gesicht und irgendwie so. Ne? Aber das steht hier nicht. David hängte sich das Schwert um und machte ein paar Schritte, doch er war es nicht gewohnt. Also die Rüstung des Sauls war ihm nicht unbedingt zu groß. Und von Saul wissen wir aus einer anderen Bibelstelle, dass er ein Kopf größer war als alle. Also Nils. Ne? So. Und dann ist... Hier wird beschrieben von David, dass er Sauls Rüstung bekommt, aber er ist es nicht gewohnt. Also er könnte die jetzt anziehen, aber ich kann darin nicht gehen, sagt er zu Saul. Ich habe noch nie eine Rüstung getragen. Er legt da alles wieder ab. Es gibt Dinge, die können wir anfassen, weil wir gelernt haben, uns auf dieser Ebene zu bewegen. Und es gibt Dinge, die können wir nicht anfassen. Auch das gehört ja irgendwie zu unseren Lebenserfahrungen, die wir irgendwann mal lernen müssen, zu merken, so, was ist eigentlich der Kreis meiner Wirksamkeit? Sich nicht ständig irgendwie zu überfordern, vielleicht auch geistlich zu überfordern, in Situationen reinzuspringen, wo man sagt, so, eigentlich bin ich völlig überfordert. Damit kann ich gar nicht umgehen. Und mit dem Instrument kann ich auch nicht umgehen. Das, was der eine vielleicht benutzen kann und damit gut arbeiten kann, ist vielleicht überhaupt nicht meins. Wo der eine sagt, na, wenn ich ein großes Problem habe, fasten und beten, nach 3 Tagen ist das Ding vom Tisch, da würden andere von uns sagen, in der Rüstung kann ich mich nicht bewegen. Wenn ich anfange, fasten und zu beten, dann denke ich nach einer halben Stunde nur noch an Kuchen. So, ne? Also, okay, was ist dein Instrument? Also, was ist das, womit du unterwegs bist und was bei dir geht und was bei dir irgendwie funktioniert. Er geht dann in diesen Kampf mit seiner Wurfschlinge, mit Steinen, die er sich sorgfältig ausgesucht hat, glatte, runde Steine, damit das auch alles ordentlich funktioniert, ne? Und geht in diesen Kampf rein und er gewinnt. Er erschlägt ihn. Er sagt dem Goliath, du trittst gegen mich an mit Säbelspieß und Schwert, ich aber komme mit dem Beistand des Herrn, des Herrschers der Welt, des Gottes, dem das Heer Israels folgt und den du verhöhnt hast. David, auch das wird dann deutlich, David kann nicht so ein Pimpf gewesen sein, weil als er den Goliath erschlagen hat mit seinem mit seiner Schleuder. Dafür brauchst du auch, also auch das ist nicht nur eine Frage von Geschicklichkeit, das hat auch was mit Kraft zu tun. Aber danach nimmt er sich das Schwert des Goliath und hackt mit dem Schwert des Goliath dem Goliath den Kopf ab. Und wer mal in einer Schlachterei gewesen ist, mein Vater war Tierarzt, das sollte man übrigens mal machen, wenn man Fleisch isst, dass man weiß, wie Fleisch hergestellt wird. Ich finde, das ist fair. Also, wenn man das mal sieht, was das heißt, durch Knochen durchzuschlagen, dann ist das auch nicht mal so eben, das sieht immer so easy aus in irgendwelchen japanischen Martial Arts Filmen. Nein, so ist es nicht. Bis hierhin ist die ganze Geschichte eine total ermutigende Geschichte. Mein Ältester hat diese Geschichte geliebt. Also ich schätze, dass wir ihm die David- und Goliath-Geschichte bestimmt 50 Mal vorgelesen haben. Darf ich mal einmal wissen, von wem die David- und Goliath-Geschichte in seiner Kindheit auch sowas wie seine Lieblingsgeschichte war? Gibt es das bei Leuten hier? 1, 2, 3, 4, 5, ne? So, ja, genau, so ein paar. Ne? Ist einfach, das ist eine coole Geschichte. Und ich finde, es ist ja auch wirklich eine tolle Kindergeschichte, weil es eben was sagt. So, da ist dieser große Goliath und David und irgendwie so. Ist total berührend. Wenn man aber David gefragt hätte, was ist der Kern dieser Geschichte? Dann hätte David mit vielleicht Vers 47 geantwortet. Auch die hier versammelten Israeliten sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer braucht, um sein Volk zu retten. Denn der Herr bestimmt den Ausgang des Krieges und wird euch Philister in unsere Hand geben. Der Krieg ist des Herrn. Übrigens war vorhin nettes, der Krieg ist des Herrn, die Schlacht ist des Herrn. Er würde sagen, der Kern dieser Geschichte ist, dass Gott den Krieg gewinnt. Und jetzt möchte ich euch nochmal mit reinnehmen in die Geschichte. Viele von uns kennen das, was Luise vorhin erzählt hat. Vielen Dank für die Steilvorlage. Dass wir nämlich Tag für Tag für Tag verhöhnt werden. Irgendetwas, irgendjemand steht gegen uns auf und sagt, du Loser, du Lappen, du Idiot. Und da gibt es unsere ganz spezifische Geschichte. Tag für Tag. Und er sagt, dieser Goliath ruft rein in unser Leben und sagt, kämpf doch, wenn du dich traust. Und wir stehen da und vergehen vor Angst. Und das Gefühl wird nicht besser von Tag zu Tag, es wird immer schlimmer von Tag zu Tag. Und es wird immer mehr zu unserem Eigenbild, dass wir sagen, ich bin kein Goliath und Goliath sind schlimm. Und dann betritt Jesus die Szenerie. Manchmal sehr unscheinbar. Und das Erste, was er tut, ist, dass er dich fragt, was ist eigentlich los? Red doch mal mit Jesus drüber. Was ist eigentlich los? Wovor hast du Angst? Benenne deine Angst. Was ist los? Was passiert hier eigentlich gerade? Erzähl's mir. Und manchmal erzähl's mir nochmal. Und erzähl's mir nochmal. Und erzähl's mir nochmal. Und irgendwann
beginnt in uns etwas zu reifen, das sagt, es könnte sein, dass Gott vielleicht eine Lösung hat. Es könnte sein, dass Jesus das hier schaffen könnte. Und wir laden ihn vor. Wir holen ihn uns in unseren Thronsaal. Und wir versuchen ihn zu checken. Kann ich es wirklich wagen, zu vertrauen, dass Jesus sich kümmert? Das Erste, was Jesus macht, ist, dass er sagt, weißt du, erinnerst du dich noch an die Geschichte mit den Löwen und den Bären? Manchmal sind es unsere eigenen Geschichten, manchmal sind es die Geschichten der anderen. Saul ist nicht dabei gewesen, als die Löwen und die Bären erschlagen wurden. Er musste auf das vertrauen, was ihm jetzt hier David sagt. Manchmal sind es nicht unsere Geschichten. Manchmal ist es die Geschichte einer Luise oder einer Kerstin. Manchmal ist es Felins Geschichte oder Reuchers Geschichte. Wir hören die Geschichten mit den Löwen und den Bären. Manchmal sind es unsere eigenen kleinen Geschichten, zumindest von einem erschlagenen Kaninchen. Wir hören die Dinge. Und wir beginnen zu hoffen, dass es sein könnte, dass der, mit dem ich hier rede, eine Lösung hat. Und wir lassen ihn kämpfen. Er kämpft nicht auf die Art und Weise, wie wir das gerne hätten. Hier wieder. Jesus macht die Dinge ja in aller Regel anders. Also manchmal macht er sie zu unserer Überraschung so, wie wir es uns wünschen. In aller Regel nicht. Aber Jesus macht Dinge. Aber es gibt noch eine Lehre aus dieser Geschichte. Am Ende wird dieser David Saul beerben. Saul wird sterben. Saul muss sterben, denn David ist der rechtmäßige König. Die Bibel sagt uns, dass wir sterben müssen. Die Bibel sagt uns, dass wir uns selber niederlegen müssen und sagen müssen, der eigentliche König, der eigentliche Herr der Herren in meinem Leben, in meinem Königreich, in meinem Thronsaal, das kann und darf nur Jesus sein. Wir fangen damit an, mit Jesus umzugehen, weil wir Probleme haben, weil Goliath aufgetaucht ist. Wir fangen an, Jesus Raum zu geben, weil Goliath totgeschlagen werden soll. Wir fangen an, uns auf ihn einzulassen und Hoffnung zu investieren, weil wir die Geschichten hören. Aber wenn es da stehen bleibt, wenn wir da landen, dann ist das nicht die ganze Geschichte. Die Geschichte endet mit unserem Tod. Und unser Tod ist das, was man fromm eine Bekehrung nennt. Oder wenn man es biblisch beschreibt, eine Taufe. Wir geben unser Leben in den Tod und wir sagen, Jesus, ich will, dass du mein Leben regierst. Mach. Ich habe gesehen, was du mit Goliath machst. Ich habe gesehen, was du mit gegnerischen Schlachtreihen machst. Ich habe gehört, was du in anderer Leute Leben tust. Aber irgendwann ist der Punkt, wo du sagen musst, Saul muss sterben. Sven muss sterben. Irgendwann ist der Punkt, wo wir unsere Knie beugen müssen und sagen müssen, David ist der rechtmäßige König. Denn das ist die Vorgeschichte zu dieser Geschichte. David war gesalbt als König. Das wusste Saul nur nicht. Das ist wie bei uns. David, Jesus ist schon lange bestimmt als unser König. Wir haben es nur nicht gewusst. Wir dachten, dass wir unser Leben regieren sollen. Dass wir es gut hinkriegen und dass Jesus uns vielleicht ein bisschen hilft. Aber so ist es nicht gedacht. Gott kommt nicht, damit er uns am Ende hilft. Am Ende kommt Gott, um uns zu überwinden. Am Ende kommt Gott, um unser Leben in die Hand zu nehmen. Das ist die Einladung, das Angebot. Das Angebot wird bei uns einmal im Monat so halb konkret, also richtig konkret wird es in der Taufe. Ja? Aber darüber reden wir jetzt nicht. Halb konkret wird es im Abendmahl. Wir sagen immer, diejenigen von euch, die wollen, dass die Jesus folgen wollen, die sind eingeladen zum Abendmahl. Und es ist egal, aus welcher Familie du kommst, aus welchem Stamm du kommst, aus welcher Kirche du kommst. Du bist eingeladen. Sei dabei. Nimm das Abendmahl ein und feier das mit uns. Aber wenn du Jesus nicht folgen willst als deinem Herrn, dann nimm es nicht. Tu es nicht. Deine Entscheidung. Keiner kann in dein Herz gucken. Niemand. Die Bibel sagt das sehr deutlich. Niemand kann in dein Herz gucken. Das kannst nur du. Nur du kannst auf den Thron deines Lebens gucken und entscheiden, wer da sitzt. Nur du. Und wenn du willst, kannst du dich heute entscheiden und sagen, da soll Jesus sitzen. Ich weiß nicht, wie das sich anfühlen wird. Ich weiß nicht, ob ich damit leben kann. Ich weiß nicht, ob ich das umgesetzt kriege. Aber ich will. Wir feiern das Abendmahl alkoholfrei. Ich werde erst in der Reihe da stehen mit dem Brot. Nehmt doch bitte das Brot, geht zu einem der vielen Leute, die hier mit den Kelchen stehen. Nehmt das Brot, lasst euch den Kelch reichen. Und wenn ihr wollt, dann werden die da stehen, kurz für euch beten, euch segnen. Euch Gutes von Gott zusprechen. Wenn da niemand mehr kommt, dann gehe ich hier auf die Seite rüber, bis wir alle, die das möchten, das Abendmahl genommen haben. Ich bete mit uns. Der Krieg ist des Herrn. Jesus, schenkt doch, dass diese Überschrift als dickes Poster im Wohnzimmer unseres Lebens hängt, dass wir es nicht vergessen. Du kennst unsere Sehnsucht, ein David zu sein und als Held durchs Leben zu gehen. Du kennst unsere Angst vor dem Goliath und wir bitten dich, dass du unser David bist. Dass du der eigentliche Held unserer Geschichte bist. Der Roman unseres Lebens, der soll deinen Namen tragen und nicht unseren. Wir danken dir für alles, was du schon in unserem Leben getan hast. Für alles, was du geschenkt hast. Gott, und wir bitten dich, regiere du. Regiere du. Wir bitten dich, dass für unser ganz kleines eigenes Leben, für unsere Familien, für unsere Gemeinde,
unsere Stadt. Für unsere Nachbarschaft.
Regiere du die Firma, in der wir arbeiten. Regiere du. Amen.